Ja, immer noch hier auf der Anarchisten-Buchmesse, der Bermuda-Funk. Wir machen weiter mit Helge Döring. Helge Döring ist jetzt unser erster Interviewpartner, der seinen Vortrag schon hinter sich hat. Also für seinen Vortrag können wir keine Werbung mehr machen. Hallo Helge erstmal.
Ja, moin moin. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, vielleicht ein, zwei Sätze zu dir selbst erstmal.
Ja, Helge Döring mein Name. Ich bin Mitbegründer und aktiv im Institut für Syndikalismusforschung. Das ist ein anarcho-syndikalistisches Wissenschaftsinstitut. Uns gibt es seit ungefähr 20 Jahren und wir erforschen vor allem die Bewegungsgeschichte des Anarcho-Syndikalismus in Deutschland, etwa von 1880 bis 1960.
Genau, dein Vortrag ist schon rum. Wie war's?
Ja, war toll. Also ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und offenbar hat sich das Publikum auch sehr wohl gefühlt. Also ich sah ein begeisterte Gesichter. Ich konnte die einzelnen Kapitel, die ich in diesem Buch beschrieb, so vortragen, dass sie eine gewisse Dramaturgie aufwiesen. Es gab Applaus, es gab zahlreiche Nachfragen und ich bin gespannt auf die nächsten Tage, wer noch auf uns zukommen wird, weil wir haben vom Institut hier auch einen großen Stand, wo wir eben auch das Buch Deutschsprachige Frauen im historischen Anarchosyndikalismus verkaufen. Und wir beantworten gerne noch weitere Fragen zur Veranstaltung und auch zu dem Buch und generell zum Thema Anarchosyndikalismus.
Und dem Institut. Dann beschreib doch mal, worum ging es in deinem Vortrag? Wahrscheinlich um deine Publikation über anarcho-syndikalistische Frauen. Und welche Fragen kamen da auf bei der Nachbesprechung?
Ich habe gehofft auf der Veranstaltung, dass mehr Fragen zum Vorschein kommen. Es war allerdings so, dass der Vortrag, dass es mir gelungen ist, den schon so dynamisch zu machen, dass die Menschen das erstmal noch verdauen und verarbeiten mussten, über was ich gesprochen habe, weil man kann natürlich auch ein paar humoristische Szenen einblenden. Es ist allerdings eher eine Geschichte, die eher besorgt oder traurig macht, weil die damaligen Verhältnisse im proletarischen Milieu der 1920er Jahre auch in Deutschland waren eben ganz üble Verhältnisse, auch für die Frauen und für die Familien. Und das darzustellen, wie sich vereinzelte Frauen auch im Verbund mit anderen Frauen gemeinschaftlich gegen diese üblen kapitalistischen Verhältnisse zur Wehr gesetzt haben, in Form von syndikalistischen Frauenbünden beispielsweise, schafft es aber auch, Hoffnung zu vermitteln, auch in ausweglos erscheinenden Situationen oder Lagen zu begreifen, dass wenn man sich gemeinsam organisiert und sich gegenseitig hilft, immer Hoffnung besteht und es einem auf jeden Fall besser geht, als wenn man vereinzelt.
Ich möchte ganz gerne noch ein Beispiel dazu hören. Also,
klares Beispiel sind illegale Abtreibungen gewesen. Auch heute existiert der Paragraph 218 Strafgesetzbuch noch. Er war nur damals sehr viel schärfer und damals gab es auch wenig Sexualberatung, wenig Sexualaufklärung. Und das mussten im Prinzip die Proletarierinnen und auch die Anarchosyndikalistinnen alles selbst organisieren, sich gegenseitig aufklären. Ja, wo die Zeit hernehmen in einem proletarischen Alltag als Frau, der bestimmt war, wo Arbeit, Arbeit, Arbeit zählte. Frauen waren ja damals auch nicht nur Hausfrauen, sondern sie mussten gleichzeitig auch arbeiten gehen, entweder in der Fabrik oder zu Hause beispielsweise als Näherin. Dann in einer proletarischen Familie 6 bis 8 Kinder mindestens betreuen. Und so weiter und so fort. Und dann die Kraft noch zu entwickeln und zu haben, sich darüber hinaus über die ganz konkrete gegenseitige Hilfe, die absolut lebensnotwendig war, sich auch politische Fragen zu stellen und gemeinschaftlich zu beraten, wie man eigentlich auch aus dieser politischen Misere herauskommen kann für eine neue, hoffnungsvolle und freie Gesellschaft. Das sind im Prinzip Punkte, die ich in diesem Buch, in diesem Kapitel und auch in diesem Vortrag andeuten konnte. Das Buch Deutschsprachige Frauen im historischen Anarchosyndikalismus ist so konzipiert, dass alle wesentlichen Teilbereiche, Themenbereiche und Organisationsbereiche des Anarchosyndikalismus in Deutschland anhand von 28 Frauenbiografien Anarchosyndikalistinnen erläutert werden kann. Was auch wieder impliziert, dass die Geschichte und Theorie des Anarchosyndikalismus und auch die Praxis mal aus einer femininen Sicht heraus geschildert wurden. In anderen Ausarbeitungen zum Thema Anarchosyndikalismus spielen so Themen wie 218 oder illegale Abtreibung immer eine marginale Rolle, werden vielleicht nebenbei erwähnt und in diesem Buch sind sie ganz zentral. So schildere ich in einigen Kapiteln, wie es Strafprozesse gegen Anarchosyndikalistinnen gab, die auf ganz praktische Art und Weise Abtreibung vorgenommen haben, auch wie diese Frauen sich organisiert haben und wie denn letztendlich ihre Schicksale waren, mit Knast, wieder frei sein, wieder im Knast und alles wegen Abtreibung. Das sind ganz wesentliche zentrale Kapitel, die eben auch aufzeigen, dass der Anarchosyndikalismus etwas weniger eine philosophische Bewegung zum Beispiel ist, als eine ganz praktische, lebensnotwendige. Und das gilt insbesondere oder galt insbesondere eben auch für Frauen.
Also wir hatten es vorhin so ein ähnliches Thema gehabt, auch und also selbst organisieren und eben nicht sich darauf verlassen, auf die vorhandenen Strukturen, sondern sich selbst organisieren zu müssen auch. Und gerade eben das Thema Verhütung und Abtreibung, soweit ja, sind wir von dem Thema aber auch nicht mehr weitergekommen tatsächlich. Welche Fragen wurden denn gestellt? Also was waren so das Drängende, beziehungsweise gib uns doch mal so ein bisschen Utopie mit auf den Weg.
Ja, ich habe eingangs erstmal erläutert, was denn Anarchosyndikalismus überhaupt war, theoretisch und historisch, weil ich kann nie davon ausgehen, dass ein Publikum das schon kennt oder weiß, beziehungsweise es gibt auch viele Fehlinformationen und deswegen konnte ich erstmal über eine halbe Stunde lang darüber referieren. Es wurde dann letztendlich eine Dreiviertelstunde und ich dachte mir innerlich, Mensch, mach mal den Bogen jetzt zu den Anarchosyndikalistinnen als Frauen. Und dann kam tatsächlich erstmal allgemein zum Anarchosyndikalismus ein paar Nachfragen, was denn der Anarchosyndikalismus als Kulturbewegung zum Beispiel auch geleistet hat, dass er eben nicht nur eine Gewerkschaftsbewegung war. Und zu den einzelnen Kapiteln, zu den Frauen, gab es entweder keine konkreten Nachfragen mehr oder ich erinnere mich nicht mehr. Bei mir ist es so, ich spreche komplett frei. Und das bedeutet, also ich lese halt nichts ab. Ich habe jetzt keine aufgeschriebenen Ordnungsmerkmale im Kopf, sondern ich rede drauf los, versuche, dass das ungefähr eine einheitliche Linie hat und versuche dann immer nichts zu vergessen. Und während das alles in meinem Kopf abgeht, beantworte ich natürlich auch Fragen, aber ich kann hinterher selten sagen, wer welche Frage noch gestellt hat. Also es ist
oder wo du dich überhaupt vorgefunden hast. Bei deinen Recherchen, wie bist du denn vorgegangen? Also wie bist du an diese einzelnen Personen herangekommen? Also wir haben jetzt hier zum Beispiel in Mannheim das Archivum oder eben Stadtarchive natürlich, aber wie bist du denn ganz konkret vorgegangen, um an die Frauen des Anarchosyndikalismus heranzukommen?
Generell methodisch arbeite ich sehr, sehr gerne quellenbasiert. Also ich liebe Quellen. Das bedeutet, ich werte einzelne historische Zeitungen aus. Ich werte Protokolle aus der damaligen Organisation und natürlich auch Polizeiberichte und fokussiere mich dann auf die anarchosyndikalistische Bewegung, versuche möglichst viele Namen herauszufinden, auch wo sie gewohnt haben. Was für Berufe sie hatten natürlich, welche Formen von Widerstand oder Streiks es gab. Und das ist so mein erster Schritt, den ich eigentlich mache. Und ich habe dabei festgestellt, dass wenn sich ein neuer Vorstand einer anarchosyndikalistischen Gewerkschaftsgruppe in Stadt XY gebildet hat, dann wurde das in der Gewerkschaftszeitung tatsächlich, der ganze Vorstand wurde abgebildet. Also Kassierer, Vorsitzender, Schriftführer, alle mit Namen und Adressen. Das ist als Historiker natürlich toll. So, und mir ist aufgefallen, das sind ja alles Funktionsträger gewesen dieser Organisation. Und Frauen machen in einem Zeitraum von 1919 bis 1933 in Deutschland in der anarchosyndikalistischen Bewegung mit diesen ganzen Vorständen ungefähr 1-2% nur aus. Gut. Okay. Also wenn ich nach Anarchosyndikalistinnen gesucht habe, war das die Nadel im Heuhaufen. Und wo ich das Buch angefangen habe zu schreiben, wusste ich gar nicht, dass das ein Buch werden wird, weil ich nie gedacht hätte, dass ich einmal die komplette anarchosyndikalistische Bewegung in Deutschland anhand von Frauenbiografien nachzeichnen kann. Weil ich habe jeden Teilbereich mit einer weiblichen Biografie verquickt und daraus kurze Essays gemacht. Letztendlich ist mir das gelungen und das erscheint mir selber wie ein Wunder, weil es sind wirklich nicht viele Frauen tradiert, die Funktion in der anarchosyndikalistischen Bewegung hatten. Und ich habe da versucht, alles rauszuholen, was rauszuholen ist. Und ich denke, ich habe diesen Frauen auch so ein kleines Denkmal damit gesetzt. Und es war eine Detektivarbeit, Sisyphusarbeit, die sehr viel eben auch mit Archiven auch zu tun hat. Die scheue ich natürlich überhaupt nicht. Ich bin immer froh, wenn ich irgendwie noch kleine Fitzelchen entdecke. Und das war verdammt notwendig für dieses Buch auch. Und es hat enorm Spaß gemacht, dieses Buch zu machen.
Ja, das hört man dir auch an. Ja, sehr schön. Wir könnten sicher noch weitersprechen, aber ja, die Nächsten warten schon. Deswegen an der Stelle, deinen Vortrag können wir natürlich nicht mehr empfehlen, weil wie gesagt, du warst schon dran, aber ihr habt noch einen Büchertisch.
Aber das Buch.
Genau, das Buch und euren Bücherstand, da gibt es auch noch mehr.
Vom Richtig.
Institut für Syndikalismusforschung.
Ja, wir haben vom Institut für Syndikalismusforschung hier auf der anarchistischen Büchermesse auch einen großen Stand. Dort könnt ihr auch das Buch anschauen. Es ist ganz in Gelb gehalten. Also ihr werdet es schnell entdecken können, weil die wenigsten Bücher in Gelb gehalten sind und es ist ziemlich dick. Aber scheut euch nicht. Ich habe wirklich so versucht zu schreiben, dass alle das gut lesen können mit möglichst wenig Fußnoten. Ja, und ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich hier sprechen konnte.
Ja, wir bedanken uns auch, dass du da warst. Genau, und kommt vorbei. Bis Sonntag ist noch Buchmesse hier im Jugendkulturzentrum Forum. Und jetzt hört ihr noch den Bermuda-Funk bis 18 Uhr.